Ja, ich freue mich, meine Damen und Herren, sehr, an diesem 1. November eine wunderbare Frau begrüßen zu dürfen. Ulrike Murmann, Frau Dr. Ulrike Murmann, herzlich willkommen.
Ich bin gerne hier.
Sie sind Pröbstin. Sagen Sie uns, was ist eine Pröbstin?
Ja, da gibt es eigentlich eine schöne Erklärung für. Man kann Pröbstin mit P schreiben oder mit B. Die meisten schreiben es mit B und dann heißt es bei uns, Pröbstin kommt von probieren.
Aber dem ist nicht so.
Dem ist nicht so. Eigentlich wird es mit P geschrieben und kommt von propositere.
Vorgesetzter.
Vorstehen. Genau, vorstehen. Ich stehe also einer Zahl von Gemeinden vor.
Da kommen wir im Laufe dieser nächsten Stunde, knappen Stunde noch zu. Zunächst bedarf es der Betonung, Sie sind nach 133 männlichen Vorgängern die erste weibliche Hauptpastorin an St. Katharinen.
Genau.
Und das ist, wie ich finde, ein wunderbarer, ja geradezu schicksalshafter Zufall. Das ist eine der drei Hauptkirchen Hamburgs. Die anderen sind Jakobi und St. Petri.
Genau, es sind fünf Hauptkirchen, wenn ich Ihnen kurz ins Wort fallen
Unbedingt.
Darf. Also der Michel und St. Nikolai gehören auch dazu. Aber es sind die drei in der Innenstadt, die Sie eben genannt haben. Genau. Aber Hamburg hat fünf Hauptkirchen und ich war die erste Hauptpastorin.
Und vier sind nach einem Mann benannt und Ihre nach einer Frau. Wer war St. Katharinen?
Genau, Katharina, die heilige Katharina war eine Märtyrerin im 4. Jahrhundert, eine Königstochter, die zum christlichen Glauben übertrat. Und dann wurde sie von dem Kaiser Maxentius gezwungen, diesem Glauben abzusagen. Und da gibt es eine wunderschöne Legende. Sie sagt ihm, schick mir deine weisesten 40 Männer.
Männer, Philosophen.
Und ich werde mit ihnen in einen Diskurs eintreten. Und das tut sie auch. Und die Legende geht so aus, dass sie alle diese Männer vom christlichen Glauben überzeugt und die also zum christlichen Glauben übertreten. Sie muss sehr klug gewesen sein und sie soll auch sehr schön gewesen sein. Das hat wahrscheinlich diesem Gespräch auch eher zugetan. Ja, und sie ist dann aber als Märtyrerin gestorben. Sie war dann im 13. Jahrhundert, als die Katharinenkirche in Hamburg gegründet wurde, da war die heilige Katharina eine der beliebtesten Heiligen. Und es gibt viele Katharinenkirchen, die aus dieser Zeit stammen.
Sie stammen aus einem Elternhaus, das wir am Rande nur beleuchten wollen, wo man nicht vermutet, dass aus diesem Elternhaus eine Theologin kommt. Ihr Vater war Klaus Murmann. Unternehmer, erfolgreicher Unternehmer bis 96, Präsident der Bundesvereinigung der Deutschen Arbeitgeber, BDA, der ihn zunächst, wenn ich das richtig gelesen habe, das Credo mitgegeben hat, du musst der Gesellschaft etwas zurückgeben, wenn du ein bisschen mehr bekommen hast als vielleicht andere.
Mhm.
Dennoch frage ich mich, warum haben Sie nicht Philosophie studiert? Denn wenn man sich mit Ihnen beschäftigt, sind Sie eine Fragende und viel weniger eine Verkündende.
Das hätte mich auch reizen können. Da haben Sie richtig nachgelesen. Ich bin auch viel auf philosophischen Spuren gewandelt in meinem Theologiestudium. Letztendlich fand ich das Theologiestudium noch spannender, weil da die letzte Frage nach Gott gestellt wird. Also ich bin schon sehr vom Intellektuellen auf diese Fragen zugegangen und gar nicht anfangs mit der Perspektive, jetzt werde ich mal Pastorin oder gar Hauptpastorin. Insofern war die Philosophie am Anfang durchaus im Horizont, aber die Theologie fand ich noch spannender.
Ich ordne das folgende Zitat Immanuel Kant zu und ich hoffe, ich habe recht. Man kann sein Leben so einrichten, als ob es Gott gibt.
Mhm.
Gibt es Gott?
Mhm.
Wenn die Frage stellt Immanuel Kant Satz immanent.
Genau. Der hat ja gesagt, man muss Gott denken. Mhm. Der Mensch muss Gott denken. Kant hat ja über die Grenzen der Vernunft gesprochen, nicht? Und hat gesagt, man muss das denken, was hinter diesen Grenzen liegt. Und von daher ist das eine, ihn zu denken, als Hypothese, meinethalben, das andere ist, ihn zu glauben. Glaube ist etwas mehr als denken. Glaube impliziert denken. Ich würde also nicht so weit gehen und sagen, der Glaube setzt da an, wo der Gedanke oder die Vernunft aufhört. Aber der Glaube erweitert oder vertieft sozusagen das Denken, die Rationalität. Gibt es Gott, kann nur jeder Mensch für sich selbst beantworten.
Sie sind evangelische Theologin und Sie schätzen an Luther, dass eine seiner Kernthesen die ist, dass der Mensch nicht etwas Besonderes sein muss. Er muss nicht durch gute Werke besonders auffallen, damit Gott an ihn glaubt. Mhm. Das ist, wenn Sie verzeihen, eigentlich eine sehr bequeme Religion. Also ich bin so, wie ich bin, aber Gott liebt mich in jedem Fall. Ist da nicht die Einstiegsschwelle für den Glauben sehr niedrig? Bei allem Respekt vor Martin Luther.
Ja, Martin Luther hätte das wahrscheinlich jetzt anders eingeleitet, vermute ich mal. Er hätte erst davon gesprochen, dass der Mensch Sünder ist. Er hat nämlich gesagt, alle Menschen sind Sünder. Simul justus et peccator ist so dieses lateinische Wort dafür. Das heißt sowohl gerecht als auch sündig. Und zuallererst steht, dass wir Sünder sind. Das heißt, zuerst mal haben wir ein Bewusstsein davon, dass wir uns irren, dass wir Fehler machen, dass wir scheitern, dass wir Menschen verletzen, dass wir Schuld auf uns nehmen. Dieses Bewusstsein macht sich erkennbar im Gewissen, das dann wie so ein Weckruf in uns laut wird. Und wir müssen damit umgehen, dass wir an anderen Menschen schuldig geworden sind. Mhm. So, daraufhin sagt Luther den Satz, du bist aber auch gerecht. Gott liebt dich so, nimmt dich so an, wie du bist, auch als Sünder. Das heißt also nicht, wir blenden das eine aus und sehen nur das andere, sondern das gehört schon beides zusammen. Und dann ist es eigentlich keine leichte Religion, sondern dann ist es eine, die immer diese beiden Perspektiven einnimmt. Einmal die Perspektive auf die Realität, wie sie ist, und die ist eben keineswegs heil, gesund, glücklich, sondern die ist eben oft gebrochen. Und auf der anderen Seite aber die Zusage Gottes, auch als, wie soll ich sagen, fehlbarer Mensch, nehme ich dich an und ernst.
Reisen Sie gern?
Unendlich gern.
Als Sie in Kiel aufgewachsen und sind dann sehr früh als ganz junge Frau, ja, als junges Mädchen nach Südamerika gegangen, Argentinien.
Ja.
Was haben Sie gehofft, in Argentinien zu finden? Das ging ja schon sehr einher mit der Entscheidung, ich möchte Theologin werden.
Ja, genau.
Haben Sie Antworten auf Fragen gesucht, die Sie auch bekommen haben, dort drüben?
Ja, die habe ich bekommen. Argentinien war eine reine Bauchentscheidung, das sage ich ganz ehrlich.
Das
war einfach Fernweh, ja. Und ganz ein anderer Kontinent und ich weiß nicht, Tango und Gaucho, was ich mir da also vorgestellt hatte. Das war dann im Nachhinein gut, dass ich mal den Bauch habe sprechen lassen und dahin gefahren bin, weil ich habe sehr intensive Erfahrungen da gemacht. Ich bin nach meinem Studium, war das, für ein halbes Jahr nach Misiones gegangen. Das ist diese Landzunge zwischen Paraguay und Uruguay. Mhm. Und liegt in der Nähe der Iguazu-Wasserfälle. Die sind relativ bekannt.
Ja.
The Mission, dieser Film hat da gespielt, an diesen Wasserfällen. Es ist also so eine subtropische Gegend, sehr, sehr arm. Die Bauern da leben vom Mathe-Tee-Anbau. Da konnte man nicht viel Geld mit verdienen. Und ich wurde dann da als Praktikantin eigentlich eingeführt, musste aber schon sehr bald das tun, was Pastoren machen. Worauf ich nicht wirklich vorbereitet war. Also ich hatte ja noch keine praktische Ausbildung. Und ich habe gemerkt, ich kann das. Ich kann das ja sogar auf Spanisch. Das war für mich wie so eine kleine Wassertaufe, wenn Sie so wollen.
Haben Sie in Südamerika etwas in Ihr seelisches Gepäck, wenn Sie das Bild erlauben, in Ihr seelisches Gepäck gelegt, was Ihnen noch heute hilft?
Wie? Ja, also diese Leidenschaft, mit der die Argentinier ihre Menschen betrauern oder auch befeiern. Das ist etwas ganz Wunderbares. Wenn die Armut noch so groß ist, können sie ihren Glauben zelebrieren. Und dann stimmen die in Lieder ein, dann machen die Feuer und Asado. Da ist eine Festlichkeit, um die habe ich sie beneidet. Die habe ich mitgenommen. Es gelingt mir hier nicht immer in Hamburg. Ich bin auch natürlich vom Typ her selber nordisch und deswegen vielleicht auch gar nicht so drauf wie die. Aber das Glaube eben auch fröhlich sein kann.
Leidenschaft und Kirche, da ist in Hamburg noch Luft nach oben. Da können wir uns doch verständigen.
Ja.
Sie sagten gerade, wir stimmen in Lieder ein und wir stimmen ja bei Meyer Burkhardts Frauengeschichten auch immer in Lieder ein. Jeder Gast darf sich drei Lieder wünschen, die für unterschiedliche Phasen des Lebens stehen. Und die Reisende, wir haben zu Gast Frau Dr. Ulrike Murmann, Theologin, die erste weibliche Hauptpastorin an St. Katharinen, Pröbstin, und die wunderbare Frau Dr. Murmann, die gerade sagte, sie ist eine Reisende, wünscht sich von Frank Sinatra New York, New York. Und nach dem Song wird sie uns erklären und hoffentlich erklären und erzählen, warum das Lied eine so große Rolle für sie spielt.
I wanna wake up. city that doesn't sleep and find I'm king of the hill, top of the heap. These little town blues are melting away. I'll make a brand new start of it in old New York. If I can make it there, I'll make it anywhere. It's up to you, New York, New York.
Ulrike Moormann ist zu Gast bei uns. Frau Dr. Moormann, welche Bedeutung hat New York? Oder Frank Sinatra für Sie?
Der Traum von New York, den träumt man schon, wenn man in Kiel aufwächst. Kiel ist ja eine Landeshauptstadt, aber doch eine bescheidene, kleine Landeshauptstadt. Aber sie liegt am Meer immerhin. Und da steht man dann am Ufer und bekommt Fernweh. Ich habe immer von New York geträumt. Und dann ergab es sich, dass wir in der Zeit meines Vikariats, das ist die praktische Ausbildung zur Pastorin, dass wir unsere Vikariatsreise nach New York gemacht haben. Das war natürlich sensationell schön. Also ich mit gleichaltrigen Theologen nach New York gefahren und wir haben da diese Stadt erobert, mehr aus dem Blickwinkel der Kirchen. Mhm. Was machen die Kirchen eigentlich in so einem Moloch? Wie arbeiten die in diesem Melting Pot mit den unterschiedlichen Kulturen, mit der immensen Armut, die da herrscht? Wir haben eben Suppenküchen gesehen, Obdachlosigkeit, Projekte für Obdachlose. Wir waren in Harlem. Wir haben sozusagen eine Perspektive auf diese Stadt genommen, die ich total faszinierend fand und die ich heute noch, wenn ich meine Tätigkeit in Hamburg verbringe, an die ich heute noch oft denke, ich habe da ganz viel gelernt, an Kreativität, wie man kreativ umgehen kann mit der Not von Menschen. Mhm. Und zwar nicht, dass man sie von oben herab wie Bedürftige behandelt, sondern indem man sie integriert und ihnen etwas zutraut und sie mitmachen lässt. Ja, das waren so Elemente, die ich von New York mitgenommen habe.
Ja, und der Wettbewerb der Religion.
Ja, also wie viele Religionen gibt es da in dieser Stadt?
Beneiden Sie manchmal Religionen wie den Katholizismus, das Judentum oder auch den Islam, die einfach bildhafter daherkommen, wo es den Repräsentanten dieser Religion vielleicht etwas leichter fällt, die Gläubigen zu versammeln? Der Protestantismus ist ja, wenn Sie, bin gespannt, ob Sie meiner Meinung sind, jedoch intellektuell sehr anspruchsvoll, weil er auch sehr abstrakt ist.
Ja, er ist anspruchsvoll. Das finde ich ja auch ganz schön. Also ich sitze ungern in Gottesdiensten, wo mir die Pastorin oder der Pastor oder der Prediger oder der Priester einen langweiligen Vortrag hält. Ich möchte schon eine Predigt hören, die mich anregt, die mich herausfordert, gedanklich. Sonst gehe ich da raus und sage, ach schade, dann habe ich schöne Gebete gesprochen oder schöne Lieder gesungen oder hatte das Abendmahl, das ist auch sehr viel wert. Aber der Protestantismus, der die Begabung hat, Situationen zu deuten und Welt zu deuten, Geschichte zu deuten, Existenzialität auszulegen, das finde ich schon sehr, sehr wichtig. Darauf möchte ich nicht verzichten. Sie sagen natürlich, der Katholizismus im Vergleich ist sinnenfreudiger. Ja klar, da gibt es Weihrauch und dann kleiden sich die Bischöfe in so prächtigen, bunten Farben und der Papst hat rote Schüchen an. Ich meine, das ist
ja
natürlich...
Ja, die hat er ja nicht mehr
an. Nee, der nicht mehr.
Der jetzige Papst hat ja auf die roten Schuhe verzichtet.
Das finde ich auch sehr sympathisch.
Ist der ein Wettbewerber, der Papst, für die evangelische Kirche oder...
Nein, nein. Also der Papst ist mit seiner Autorität und auch seiner Einzigartigkeit ist, finde ich, für unsere Welt, kann man ja sagen, die katholische Kirche ist eine Weltkirche, der Protestantismus nicht, ist für unsere Welt schon eine ganz, ganz wichtige, integrative, auch moralische Instanz. Auf die möchte ich nicht verzichten. Also da habe ich gar keine Konkurrenzempfindung, sondern ich finde, er übernimmt seine Rolle, wir übernehmen unsere.
Das Wort Ökumene kommt ja, wenn man es aus der Wurzel, aus der Herkunft nimmt, die ganze Welt betreffend.
Ja.
Und meint aber in unserem Zusammenhang, vielleicht kommen die Religionen, der Protestantismus und der Katholizismus mal wieder, fließen mal wieder zusammen. Wie ist da Ihre Position, Frau Dr. Moormann? Möchten Sie
Wir
das?
Leben in versöhnter Verschiedenheit, das ist ja so eine schöne Formulierung, oder? Also wir sind unterschiedlich und das ist auch gut so. Also ich meine, unsere Gesellschaft oder die, sagen wir mal, die religiöse Landschaft ist in den letzten Jahren so plural geworden. auch in einer Stadt wie Hamburg. Ich glaube, es gibt zwischen 150 und 200 verschiedene Religionsgemeinschaften hier in dieser Stadt. Das verändert natürlich auch den Blick auf die eigene Religion. Und das verändert für mich auch den Blick auf die Ökumene. Es kann nicht mehr nur darum gehen, dass die Protestanten mit den Katholiken und den Orthodoxen irgendwie einen gemeinsamen Weg finden, sondern wir müssen heute die Tür viel weiter aufmachen und in einen schönen Dialog und auch in ein diakonisches Miteinander mit dem Islam kommen, mit dem Buddhismus, mit dem Hinduismus, mit all den anderen Religionen, die jedenfalls in so einer Stadt wie Hamburg auch präsent sind.
Eine Olympiade des Denkens und des Fühlens und des Glaubens.
Genau, das wäre doch ein schönes Ziel.
Es mag der Advent 1990 gewesen sein, vielleicht sogar der zweite Advent, wo Sie das erste Mal es hat mich sehr beeindruckt, als ich das erste Mal, ich bin Nordhesse, in einer Hamburger Kirche war, dass die Pastoren diesen ganz berühmten Kragen anhaben. Ich weiß, dass Sie ein liebevoll distanziertes Verhältnis zu diesem Kragen haben, aber darf ich Sie mal ganz trivial fragen, wie war das erste Mal mit so einem Kragen zu predigen?
Steif,
nicht?
Dieser Kragen, also diese Halskrause nennen wir das, die ist so steif, die ist so gestärkt und die quält man sich dann um den Hals und muss sie dann irgendwie mit so einer Art Manschettenknopf festmachen. Und die Menschen sagen ja, es würde uns kleiden, aber wenn man selber da drin steckt, dann ist man doch irgendwie nicht so beweglich wie in anderen Klamotten. Aber also so ein Ornat, so ein Hamburger Ornat, so nennen wir das, schützt einen natürlich auch.
Ja.
Also es hilft einem, in die Rolle zu gehen, in der man dann ist, wenn man Gottesdienst hält und wenn man predigt oder segnet, tauft, traut, beerdigt. Und von daher trage ich es auch gern, weil es mir sehr hilft. Es gibt ja zum Beispiel so Momente bei einer Beerdigung zum Beispiel, den Verstorbenen selber kannte oder der Familie nahesteht, dass einem selbst so schwer wird ums Herz und dass man emotional so berührt ist. Man darf auch weinen, das ist ja nicht verboten, aber mir hilft dann dieses Ornat, in meiner Rolle zu bleiben und mich nicht zu verlieren und gegenüber zu bleiben, trotzdem empathisch zu sein, aber gegenüber zu der trauernden Familie, denn das erwarten die auch von mir.
Hat Ihre Familie Sie mal gesehen, wie Sie predigten als junge Pastorin mit dem?
Ja.
Gab es da Stolz, oder?
Ja, ich denke schon. Also die waren alle dabei, als ich ordiniert wurde. Das ist die Bezeichnung dafür, dass wir in unser Amt eingesegnet werden. Und dann, das macht ein Bischof. Und da kniet man dann vor dem Bischof und wird gesegnet für dieses Amt. Und hat zwei Assistenten, die dann noch so ein Segenswort für einen sprechen. Das ist dann schon ein sehr, wie soll ich das sagen, das war schon ein sehr bewegender Moment. Und auch für meine Familie war das bewegend, weil dann haben sie begriffen, jetzt ist sie es wirklich. Sie hat diesen Weg wirklich, sie ist ihn bis dahin gegangen und sie wird ihn weitergehen. Und ich glaube, das brauchte es irgendwie auch, so ein liturgisches Ritual.
Und dieses Leben, ich habe schon verschiedentlich darauf hingewiesen, begann in Kiel. Und die junge Ulrike Moormann hat damals eine Schwäche für James Taylor gehabt. den Sie wahrscheinlich in einem Kofferradio, wie man damals sagte. Welche Rolle spielt James Taylor oder gerade dieser Song?
Ich glaube, es ist eher der Song You've Got a Friend. In dieser Phase, wo man auf der Suche ist nach der eigenen Identität, wo Freundschaften ganz wichtig sind, wo man aber auch immer wieder vor der Situation steht, zu fürchten, man hat keinen Freund. Oder es geht einem eine Freundin, ein Freund
verloren.
Kommt ein abhanden. Und das war für mich so eine Phase, wo ich auch sehr melancholisch und sehr romantisch war. Also es war auch so eine Phase von Stefan Suhlke und Leonard Cohen und so solche sehr melancholischen, depressiven Lieder habe ich da gehört. Aber dieser jetzt von James Taylor, der ist nicht depressiv. Der hat so was Leichtes auch und ich mag den immer noch.
Wir stellen uns vor, eine Zeitreise 70er Jahre, es regnet in Kiel.
Genau.
Und Ulrike Moormann hört James Taylor zu.
You just call up my name and you know wherever I am I'll come running. Winter, spring, summer, or fall, all you got to do is call, and I'll be there, yeah, yeah,
got a friend.
James Taylor, gewünscht von Ulrike Murmer, die bei Meyerburg als Frauengeschichten zu Gast ist, worüber ich mich sehr freue. Im Herbst 1902 hat Rainer Maria Rilke in Paris ein bedeutendes Gedicht geschrieben. Und in diesem Gedicht, das heißt Herbsttag, und in diesem Gedicht gibt es die vier Zeilen: Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt alleine ist, wird es lange bleiben. Ich habe den Eindruck, Frau Dr. Murmann, dass Sie in Ihrem Glauben einen unglaublichen Optimismus finden, dass Sie in Ihrem Glauben Sicherheit finden. Aber haben Sie auch Verständnis für die Menschen, und was sagen Sie denen, denen der Glaube unsicher geworden ist? Wie lässt es sich leben durch Schicksalsschläge, durch Enttäuschungen? Wie lässt es sich leben, wenn der Glaube unsicher geworden ist?
Ich begegne ja vielen Menschen, denen der Glaube unsicher geworden ist. In solchen Situationen zum Beispiel, wenn sie krank werden und wenn sie von einer lebensbedrohlichen Krankheit erfasst werden. Oder wenn sie einen Menschen verlieren, einen geliebten Menschen verlieren. Das sind ja so Grenzerfahrungen, die Menschen machen. Und an diesen Grenzerfahrungen stellen sich ja solche Fragen. Glaube ich eigentlich an einen Gott, der mich auch in diesen Grenzsituationen begleitet? Oder erlebe ich diese Grenzsituation als Gott verlassen und als einsam und alleingelassen? Insofern ist das ein ständiges Thema in meinem Arbeitsleben, wenn Sie so wollen. Und es ist auch ein eigenes Thema. Selbst wenn Sie davon ausgehen können, dass ich ein ganz gutes Glaubensfundament habe, ist das ja nichts, was man so sicher hat wie ein Safe. Sondern das ist etwas, was mir geschenkt wird. Ich kann daran arbeiten, ich kann darüber nachdenken, ich kann diesen Glauben pflegen, damit er nicht vertrocknet und verdorrt. Aber ich habe ihn nicht sicher. Er kann mir abhanden kommen. Und das erlebt man auch in Phasen, wenn man selbst verzweifelt ist über ein Schicksal, das man persönlich erlebt oder im engsten Umfeld passiert. Dann passiert mir das auch, dass ich sprachlos bin und meinen Gott frage: Wie kannst du das zulassen? Wie kann es so ungerecht zugehen, dass dieser Mensch, der so geschlagen ist schon, jetzt auch noch mit dieser Krankheit geschlagen wird?
Was antworten Sie?
Ich klage dann zuerst mal. Und die Psalmen, das ist eine wunderbare Literatur, die geben auch ganz viele Worte, Begriffe dafür, dass man darf auch klagen. Man darf diesen Gott anklagen. Und ich habe nicht immer eine Antwort, Herr Meyer-Burkhardt. Ich habe nicht immer eine Antwort. Was ich tue, ist, dass ich Menschen auch begleite und zulasse, dass wir keine Antwort haben. Dass wir Sinnlosigkeit erleben und nicht gleich sagen können, das musst du dir so und so erklären. Und wenn du dir das so erklärst, dann geht es dir wieder besser. Nein, es ist ein Teil auch meines Glaubens oder vielleicht auch meines pastoralen Auftrags, Menschen zu begleiten in Momenten, wo es keine Antwort gibt. Und trotzdem an der Seite zu bleiben und sozusagen das Vertrauen in diese Welt oder in einen Gott dennoch zum Ausdruck zu bringen.
Mich beruhigt, was Sie sagen, weil ich würde gerne mehr glauben, als ich tue, und weniger zweifeln, als ich tue. Was ich am christlichen Kirche mag, ist, dass Gott uns begegnet in Person eines Kindes. Mich hat aber, das will ich nicht verhehlen, als Kind, als ich Kind war wiederum, ist immer sehr irritiert, dass aus meiner Sicht Gott diesen Sohn auch gleich wieder opfert. Verstehen Sie, dass das eine Irritation bei einem jungen Menschen auslöst? Jetzt kommt das Kind, was ja eine sehr schöne Idee ist für eine Religionsstiftung, aber das Kind wird ans Kreuz geschlagen.
Ja, die Irritation kann ich nachvollziehen. Weihnachten feiern wir die Geburt und Karfreitag den Kreuzestod oder bedenken wir den Kreuzestod. Und ich muss denken an Szenen mit Kindern in der Kirche. Wir machen so Kirchenführungen für Kinder, für Schulklassen. Und da erlebt man immer wieder diese Irritation, gerade bei Kleinen, dass sie dann so ein Kruzifix sehen und sagen, warum hängt der da?
Ja, aber der ist für unsere Sünden gestorben.
Ah, das ist
und als Kind fragt man sich ja, ich habe aber doch nach meinem eigenen Erkenntnisstand noch gar keine Sünde begangen.
Ja.
Also das ist, Sie haben Verständnis dafür, dass...
Ja, ich habe Verständnis dafür. Und ich muss Ihnen sagen, auch ich habe in meinem Leben erst eigentlich lernen müssen, dieses Kreuz zu verstehen und auch zu übernehmen, zu akzeptieren, ja, als Teil meines Glaubens. Und es ist heute so, dass ich sagen würde, es ist unglaublich wichtig. Das ist für mich fast das Überzeugendste meiner Religion. Was ich damit sagen will, ist, wenn ich auf das Kreuz blicke, dann wird mir bewusst, dass die Welt ungerecht ist, dass ganz viel Not und Leid und ganz viele Kreuze auf dieser Welt existieren. Und ich werde sozusagen wach und für diese Not. Meine Wahrnehmung wird geschärft. Und dass Christus diesen Weg gegangen ist, ne, bis ans Kreuz, dass er selber durch die Krise gegangen ist. Er war ja verzweifelt in Gethsemane, hat seinen Vater gebeten, kann dieser Kelch nicht an mir vorübergehen. Also er hat sozusagen das an existenzieller Verzweiflung und Not erlebt, was Menschen heute auch erleben. Das macht diese Religion für mich menschlich und ehrlich. Da wird das nicht ausgeblendet, was an Not und Leid ist, sondern es wird angeschaut. Aber das ist, dabei bleiben wir nicht stehen. Es wird angeschaut und dann wird dazu die Botschaft gebracht, das ist nicht das Ende. Das soll nicht so sein, sondern der Gott, an den wir glauben, steht für etwas anderes. Er steht für ein Leben nach dem Tod, für ein ewiges Leben. Er steht für Auferstehung, er steht für Frieden, für Gerechtigkeit, für das, was Jesus in seinen Predigten verkündigt hat. Das heißt, wir haben beides. Wir haben einmal den Blick auf die Realität, die oft bitter ist, und auf der anderen Seite auch den Einspruch gegen diese Realität und sagen, so, die Welt muss ja nicht so sein, wie sie gerade ist. Die könnte auch anders sein.
Sie könnte anders sein, wenn der Mensch besser wäre.
Ja.
Sie könnte anders sein, wenn es mehr Menschen wie Herbert Grönemeyer geben würde.
Mensch.
Und hier sind wir ganz elegant bei dem dritten Musikwunsch. Herbert Grönemeyer, gewünscht von Ulrike Moormann, Mensch.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig. Nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand, ist nichts vergebens. Ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit, unbeschwert und frei. Und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst, weil er verdrängt. Weil er schwant und stellt, weil er wärmt, wenn er erzählt. Und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst.
Ein wunderschönes Lied. Herbert Grönemeyer hat gesungen für Ulrike Moormann. Unter den großen Theologen in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts war Dietrich Bonhoeffer, Karl Barth und eben auch Paul Tillich, über den Sie promoviert haben, über die Sünde. Aber zunächst hat Paul Tillich gesagt, ein wunderbarer Satz, wie ich finde, Zitat, Angst ist die Abwesenheit von Vertrauen.
Mhm. Stimmen Sie dem zu?
Ja, aber wo fängt blindes Vertrauen an?
Angst, ich würde nochmal bei der Angst einsetzen, Angst ist ja etwas, was zu jedem Menschen gehört. Ist ja eine anthropologische Grundkomponente. Und Tillich hat in Anlehnung an Kierkegaard eben viel über die Angst geschrieben. Er hat gesagt, die Angst gehört zum Menschsein dazu. Warum? Weil wir könnten ja auch nicht sein. Also so diese erste Frage des Menschen, die Urfrage, warum ist etwas und nicht nichts? Der Schock des Nichtsein. Es könnte sein, dass wir morgen sterben. Deswegen gehört Angst davor, vor der Bedrohung nicht zu sein, gehört Angst zum Leben dazu. Es ist sozusagen etwas, was man auch nicht durch Vertrauen auslöschen kann, sondern es bleibt eine Komponente. Aber es braucht sozusagen die Gegenkomponente. Die kann entweder, Tillich hat sie auch als Mut beschrieben, als Mut zum Sein, eben dennoch sein zu wollen, auch wenn das so ist, oder eben als Vertrauen. Vertrauen ist natürlich ein viel schöneres Wort, ist auch eine Übersetzung von Glauben. Vertrauen darin, dass diese Welt funktioniert, dass die Sonne morgen wieder aufgeht, dass die Liebe meines Partners ehrlich ist, dass meine Kinder behütet durch den Tag kommen, obwohl ich nicht neben ihnen stehe. Also das sind ja alles so Bilder für Vertrauen, das wir brauchen, um leben zu können.
Ja, und im Wort Vertrauen ist ja auch sich trauen drin. Das ist ein ähnlicher Wort. Stamm, meine Großmutter pflegte immer zu sagen, wenn Mut sich lohnen würde, wären alle Menschen mutig. Das heißt, wir wollen ja für Mut auch immer belohnt werden, was ja nicht geht, denn Mut muss sich nicht auszahlen. Mut ist ein Wert an sich.
Ja, genau. Ja, genau.
Sind Sie mutig?
Ja, ich bin mutig. Und deswegen bin ich auch ängstlich. Ich habe beides. Das mit den Ambivalenzen hat da eben Grönemeyer ganz schön gesungen. Ich habe beides. Ich glaube, das braucht es auch beides. Ich bin mutig und ich bin ängstlich.
Und was der Zuhörer nicht, die Zuhörerin nicht sehen kann, weil wir ja im Radio sitzen, dass Sie lächelnd nicken. Ich bin ängstlich und ich bin mutig und das ist für Sie auch, damit sind Sie glücklich mit diesen beiden Polen. Das ist mein Eindruck, wenn wir hier uns so gegenüber sitzen im Studio.
Also ich lerne in meinem Beruf als Hauptpastorin und Pröbstin auch immer wieder mit beiden Situationen umzugehen. Also es gibt fremde Situationen, die sind mir neu und da muss ich da auftreten und muss irgendwie eine Rede halten oder repräsentieren, die richtigen Worte finden. Da sage ich Ihnen, da habe ich Angst, dass ich die auch finde. Und dann spüre ich aber, wenn ich in der Situation bin, es geht. Und dann merke ich, boah, du hast ja hier tatsächlich eine Möglichkeit, auch was zu gestalten. Du kannst ja wirklich Punkte machen. Und dann spüre ich dieses andere in mir, diesen Mut, der Gott sei Dank auch immer wieder dann geweckt wird.
Nahezu 50 Jahre bevor Sie in Kiel geboren wurden, die kleine Landeshauptstadt, die, wie Sie es vorhin nannten, wurden zwei wunderbare, großartige Menschen in Kiel geboren. Ich will Ihren Namen einfach hier erwähnen, Lotti Huber, die wunderbare Schauspielerin, wurde in Kiel als Lotti Dora Goldmann geboren, ging dann ins Exil. Aber es wurde eben auch geboren in Kiel 1912, also nahezu 50 Jahre vor Ihnen, Karl Friedrich von Weizsäcker, der ältere Bruder von Richard von Weizsäcker, Philosoph. Und der sagte, der radikale Pazifismus hat er empfunden als das einzig christlich Mögliche. Er hat das dann später widerrufen, das wollen wir fairerweise sagen. Sind Sie Pazifistin?
Nein. Bin nicht Pazifistin. Das wäre, nicht ehrlich, wenn ich das sagen würde. Ich respektiere den Satz, liebet eure Feinde. Ich respektiere auch aus der Bergpredigt das Votum von Jesus, wenn dich einer auf die eine Backe schlägt, dann halte die andere hin. Ich finde, das ist ein Ethos, das wir brauchen in unserer Gesellschaft. Ich bemühe mich darin, selber keine Gewalt auszuüben.
Aber man merkt, Sie bemühen sich.
Ich bemühe mich.
Es ist nicht Ihnen gegeben.
Ganz genau. Ich bin keine radikale Pazifistin. Das wäre falsch.
Es ist gut, da braucht bei Maya Burkhardts Frauengeschichten auch immer wieder einen Rod Stewart-Song zu spielen. Und heute ist es ein nachdenklicher Purple Heather. If you will not go with me, I will. To pick a wild mountain climb, all along the purple heather, will you go, lassie, go? And we'll all go together. Rod Stewart, und wir sprechen noch einmal über Paul Tillich. Sie haben über den Begriff der Sünde bei Paul Tillich, dem bedeutenden Theologen, promoviert. Inwiefern unterscheidet sich der Begriff der Sünde bei Tillich von einem gängigen Begriff der Sünde?
Unter einem gängigen Begriff der Sünde verstehen wir ja so also moralisches Vergehen. Ja. Immer gerne im sexuellen Bereich.
Hildegard Knef, die Sünderin.
Das war der, ja, genau, ja, genau. Erotik, Sexualität, manchmal auch Süßigkeiten oder Verkehrs- und Steuersünder kennt man.
Süßigkeiten? Ja. Ist schon eine Sünde.
Ja, und Schokolade. Wie heißt das, die schönste Sünde der Welt?
Ach so, Sie sprechen mit einem Sünder, Frau
Sie Dr. Mohrmann. Ja. Also das ist so das gängige Verständnis. Ja. Ne? Und dann gibt es noch so das Traditionelle, das da lautet, du hast einen Fehler gemacht, du bist ein Sünder und ich sehe den Zeigefinger des Pastors oder des Vaters oder der Mutter. vor mir, du hast gefehlt und bist ganz klein gemacht, du bist ganz kleiner. Also das. So,
das beide, machst du nicht nochmal.
Genau, das machst du nicht. Und mit zum schönen Zeichen.
Machst du nicht nochmal, ja.
Beides ist viel zu eng und auch viel zu sehr an dem Empfinden von Moralität und an Zeitgeist gebunden, als dass es wirklich trägt. Und Tillich hat eben, finde ich, eine richtig moderne und liberale Auffassung von Sünde entwickelt. Er sagt, Sünde ist eben nicht dieses Gesetzliche, sondern Sünde ist auch etwas ganz Grundsätzliches, was zu jedem Menschen gehört, nämlich, dass er entfremdet ist von sich selbst, dass er also nicht das tut, was eigentlich zu ihm gehört, was eigentlich gut wäre für ihn. Er ist entfremdet von seinem Nächsten, er tut nicht das, was für den Nächsten gut wäre, und Kernaussage oder erste eigentlich, er ist entfremdet von Gott. Sünde heißt, du entfremdest dich von dem Wesentlichen, von dem Guten deines Lebens. Und das tut ja auch jeder.
Wie kann ich das verhindern?
Indem man aufmerksam lebt und darauf achtet, dass es so ist, aber indem man jetzt das auch nicht übersteigert und sich mit so einem Sündenbewusstsein oder Entfremdungsbewusstsein in irgendeine Ecke vergrault, sondern indem man mit diesem christlichen, wie soll ich sagen, mit so einer christlichen Grundhaltung ins Leben geht, ich weiß, dass ich nicht das erfülle, was ich eigentlich gerne erfüllen möchte, ich kann die Gebote nicht alle halten, ich werde das auch nie können. Und trotzdem bin ich ein guter Mensch. Trotzdem bin ich ein geliebtes Wesen. Und trotzdem bin ich es wert und habe eine Würde. Auch wenn ich sündig bin, habe ich eine Würde. Das finde ich eigentlich ganz, ganz hilfreich. Und Entfremdung ist eben etwas, was ja tatsächlich zu unserer Gesellschaft gehört. Das können Sie jetzt ja ausdehnen in Arbeitsvorgänge. Wir Menschen entfremden uns von uns selber, wenn wir irgendwie zu viel arbeiten, wenn wir in... Hegel und Marx haben das dann ja aufgegriffen, ne? Der Mensch, der sich entfremdet von seiner Arbeit, der nur etwas tut, um Geld zu verdienen, aber keine sinnerfüllte Tätigkeit macht. Und wir entfremden uns voneinander, wenn wir Krieg führen. Also man kann das eben wirklich in alle Bereiche des Lebens ausweiten.
Ja, wir haben auch den Totenkult zur Disposition gestellt, denke ich, durch Discount. Beerdigungen, die Familien brechen auf. Gehen Sie gern über Friedhöfe, wenn sie schön sind? Sind nicht alle schön, aber es gibt wunderschöne Friedhöfe.
Ja, gehe ich gerne. Im November ist das natürlich auch eine besondere Zeit, weil da...
Sie lächeln dabei, während Sie das sagen. Ach
Mensch, ja, das ist... Ja, weil ich gehe da ja auch mit der christlichen Hoffnung, dass ich daran glaube, dass mit dem Tod nicht alles aus ist, sondern dass ich daran glaube, dass sowohl mein Eintritt ins Leben auf diese Welt als auch mein Austritt aus dem Leben von Gott umfangen ist. Und deswegen fürchte ich den Tod nicht. Also Woody Allen hat ja mal den Satz gesagt, ich habe keine Angst vor dem Sterben, ich möchte nur nicht dabei sein, wenn es passiert. Ja, ja, das ist ein schönes Bonmot. Natürlich weiß ich auch nicht, wie ich in der Sterbesituation tatsächlich reagiere, ob ich dann diese Glaubensgewissheit tatsächlich habe, das weiß ich nicht. Ich hoffe darauf, dass ich dieses Vertrauen auch in dieser Stunde, dass mich das da trägt.
Woody Allen hat auch gesagt, ich möchte nicht in meinen Filmen weiterleben, sondern viel lieber in meinem Apartment.
Ja, wunderbar.
Sie haben mich in Vorbereitung auf dieses Gespräch, für das ich mich nochmal sehr bedanke, Frau Dr. Murmann, haben Sie mich eingeladen in Ihre Kirche St. Katharin, die eindrucksvoll ist, die nahe der Elbe steht, nahe der Speicherstadt steht. Die Gemeinde vergrößert sich jetzt wieder durch die Hafen City. Aber ich will auch nicht verhehlen, ich war auch beeindruckt, weil es eine immense Baustelle ist. Ich habe das Gefühl, das kann nicht alles vom Staat oder von der evangelischen Kirche oder von der Stadt kommen. Wobei ich finde, das sind diese 5 Hauptkirchen, sind ja doch auch Visitenkarten der Freien und Hansestadt Hamburg. Also insofern ist es ja auch, das sind ja auch touristische Anziehungspunkte. Ja. Brauchen Sie Geld?
Ja, ich brauche noch Geld. Ich brauche noch Geld. Wir haben diese Kirche zwar grundsaniert, Dach und Turm und Außen und Innen haben wir jetzt geschützt und erhalten, aber wir sind einfach noch nicht am Ende. Und ich muss Ihnen sagen, so eine Kirche ist, glaube ich, eine Never-Ending-Baustelle. Immer wieder stoßen wir auf Flächen, die dringend der Sanierung bedürfen. Wir haben jetzt noch einen Seitenpfeiler des Außenmauerwerks gefunden, der bei der bisherigen Sanierung übersehen wurde, der sozusagen ein Strebepfeiler, der die Kirche stützen soll, der aber nicht mehr verbunden ist mit dem Mauerwerk. Wir haben noch ein Dach, was wir sanieren müssen.
Sie haben ein Tor gefunden.
Ja, wir haben einen neuen Eingang
gefunden. Ein Portal gefunden, von dem Sie keine Kenntnis hatten.
Ja, genau, genau. Also faszinierend. Aus dem 14. Jahrhundert der frühere Eingang in diese Kirche, von der Innenstadt her. Und insofern bin ich dankbar um weitere Unterstützung.
Liebe Frau Dr. Ulrike Murmann, ich habe heute viel gelernt. Ich habe gelernt, dass man Vertrauen haben muss ins Leben, dass man aber auch Angst haben darf. Ich habe gelernt, dass man nicht gute Werke verrichten muss, damit der liebe Gott einen liebt. Lassen Sie mich abschließend Sie fragen, wenn ich sage, der liebe Gott oder auch nur Gott, was stellen Sie sich in dem Moment vor, wenn ich Ihnen diese Frage stelle?
Welche Frage?
Die Frage ist, was ist für Sie Gott?
Gott ist mehr als der liebe Gott. Gott ist umfassend, weltumfassend.
Ist der liebe Gott in uns? Ist er in der Natur? Mhm. Ich glaube, es gab die Mystiker, es gab den Deismus, die gesagt haben, der Gott ist in der Pflanze, Meister Eckhart und so weiter. Alles sehr schöne Bilder. Aber wenn Sie den lieben Gott anflehen, er möge Ihnen bei einer bestimmten Herausforderung besonders helfen, dann glaube ich doch, vielleicht bin ich als Filmmensch, brauche ich mehr Bilder als ein anderer Mensch. Aber ich brauche doch irgendeine Vorstellung, wer dann gütig sein Haupt zur Seite neigt und sagt, mein lieber Meyer Burkhardt, also in deinem Fall will ich mal ein bisschen jetzt gucken, dass man dir wieder auf die Füße hilft. Haben Sie so eine kindliche Vorstellung nie gehabt und oder auch heute nicht?
Hatte ich natürlich, den alten Mann mit dem Rauschebart, der auf so vielen Bildern der Kunst abgebildet ist. Natürlich, so wird man groß, ne? Und dann die Engel, die dabei sind und mit auf einen aufpassen.
Ist ja auch schön.
Ist ja herrlich, soll auch so sein. Kinderglaube ist wichtig. Man trägt es, glaube ich, bis an sein Lebensende in sich, aber man geht doch auch ein paar Schritte weiter, denke ich. Und mein Schritt ist schon weitergegangen. Wenn ich zu Gott bete, dann sage ich schon, lieber Gott. Dann habe ich aber kein Gesicht vor Augen, sondern dann habe ich eine Kraft vor Augen, die mich umgibt und die für mich da ist, die aber nicht nur mich umgibt, sondern auch den Menschen, für den ich dann bitte. Das klingt jetzt vielleicht für Sie ein bisschen abstrakt, aber das ist die Art, wie ich bete.
Letzte Frage, ist Glücklichsein eine Entscheidung für Sie?
Glücklichsein ist ein Geschenk, eine Gnade, ein Gesegnetsein und ich bin das. Gott sei Dank.
Ich bedanke mich für Ihren Besuch.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.